Habt ihr jemals das Gefühl, dass das Internet unser Gehirn zerstört? Wisst ihr, so viele von uns sitzen den ganzen Tag nur rum, starren auf ihre Bildschirme und aktualisieren ihre Feeds, damit wir sofort auf einen ständigen Strom von Reizen reagieren können, die letztlich den algorithmischen und wirtschaftlichen Zielen einiger der schlimmsten Idioten auf dem Planeten dienen, die in ihren Willen Geld zählen und Apokalypse-Bunker bauen, um sich vor dem ökologischen und politischen Zusammenbruch zu retten, während wir weiterhin ihre Plattformen nutzen, um über genau diesen ökologischen und politischen Zusammenbruch zu sprechen. Ja, es macht Spaß. Und es macht wirklich Spaß. Ich liebe es. Ich liebe dieses Ding. Ich liebe dieses Ding so sehr. Ich liebe es so sehr. Es ist eines der alten. Ich habe ein altes Telefon. Aber Freunde, fürchtet euch nicht, denn ich komme mit Neuigkeiten über ein Heilmittel für unser durch digitale Medien angeheiztes Unwohlsein zu euch. Es ist ein Buch, das 1846 von einem depressiven dänischen Philosophen geschrieben wurde, der möglicherweise als Jungfrau gestorben ist, Søren Kierkegaards Die Gegenwart. Heute erzähle ich euch, wie dieses Buch mein Leben wirklich verändert hat, warum ich es für so wichtig halte und warum es eines der seltenen Philosophiebücher ist, die einem tatsächlich helfen können, ein sinnvolleres Leben zu führen. Außerdem ist es so kurz, dass man es auf einer mittellangen Busfahrt komplett durchlesen könnte. Ich teste hier ein neues Format. Nur Bücher, die mir sehr gefallen. Wer weiß, ob das funktioniert, aber ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe dieses Buch zum ersten Mal im Herbst 2007 gelesen, als ich an der University of Nadina studierte. Ich war damals schon von Kierkegaards religiösem Existenzialismus fasziniert und habe das Buch zunächst zur Hand genommen, weil man mir gesagt hatte, dass es eines der wenigen Werke ist, in denen Kierkegaard explizit über Politik und Gesellschaft spricht. Was mich wirklich umgehauen hat, ist, wie sehr dieses vor fast 200 Jahren geschriebene Buch das Gefühl widerspiegelt, in einer Kultur zu leben, die vom Internet und digitalen Medien dominiert wird. Hören Sie sich die erste Zeile des Buches an, in der Kierkegaard schreibt: Unser Zeitalter ist im Wesentlichen eines des Verstehens und Nachdenkens, ohne dass Leidenschaft kurzzeitig in Begeisterung ausbricht und sich dann gewitzt in Ruhe zurückzieht. Weiter schreibt er: Wenn wir statistische Tabellen über den Intelligenzkonsum von Generation zu Generation hätten, wie wir sie für Geister haben, wären wir erstaunt über die enorme Menge an Skrupel und Überlegung, die von kleinen, wohlhabenden Familien, die ein ruhiges Leben führen, konsumiert wird, und über die Menge, die die Jungen und sogar Kinder verbrauchen. Nun beschreibt Kierkegaard eine Kultur, in der wir mehr Zugang zu Wissen und Informationen haben als je zuvor und in der die Verlockung des Verstehens und Nachdenkens so verlockend ist, dass wir sie verwendet haben, um einen Geist der Leidenschaft und Tatkraft zu ersetzen. Mit anderen Worten, wir verbringen so viel Zeit damit, über Dinge nachzudenken, dass wir vergessen, wirklich etwas zu tun. Auf den ersten Seiten führt er diese Idee weiter aus und zeigt auf, wie in der modernen Gesellschaft nichts wirklich passiert, weil der Einzelne nicht in der Lage ist, sich vom Nachdenken loszureißen, um sich leidenschaftlich mit der Welt auseinanderzusetzen. Schon auf Seite 6 des Buches überrascht er uns mit einem Satz, der mich beim ersten Lesen regelrecht umgehauen hat und der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Er schreibt: Ein revolutionäres Zeitalter ist ein Zeitalter der Tat. Wir leben im Zeitalter der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit. Es geschieht nie etwas, aber überall gibt es sofortige Öffentlichkeit. In der heutigen Zeit ist eine Rebellion von allem am undenkbarsten. Leute, denkt mal kurz über diesen Satz nach. Ein revolutionäres Zeitalter ist ein Zeitalter der Tat. Wir leben im Zeitalter der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit. Als ich das zum ersten Mal las, war ich fasziniert von politischen Bewegungen wie der Französischen Revolution, der Haitianischen Revolution, dem Mai 68 in Paris, den Zapatisten und Chiapas. Dabei hatte ich das Gefühl, dass jeder Aspekt meines Lebens zunehmend von den Kräften der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit beherrscht wurde. Und der nächste Satz trifft es noch härter, wenn er sagt: Es geschieht nie etwas, aber überall gibt es sofortige Öffentlichkeit. So ähnlich hat sich das Leben angefühlt, als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand genommen habe, und heute hat sich alles nur noch beschleunigt. Wissen Sie, in der heutigen Politik und den Medien wird ständig davon gesprochen, dass gerade sehr große und wichtige Dinge passieren, während oft gar nichts passiert und sich im Grunde alles gleich anfühlt. Und genau darum geht es in diesem Buch. Kierkegaard fragt, warum die Menschen in einer anderen Zeit so leidenschaftlich für große Ideen kämpften, dass sie bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um die Welt zu verändern. Wissen Sie, warum diese Menschen so entschlossen waren? Und warum sind wir heute so machtlos, etwas zu tun? Man kann die Frage auch so formulieren: Warum war Begeisterung in einer anderen Zeit eine kollektive Kraft, die die Menschen individuell und kollektiv leidenschaftlicher machte, während Begeisterung heute nur noch dazu dient, uns abzulenken, bis das nächste Ereignis kommt. Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Sie lesen etwas Neues, sehen etwas Neues oder schauen sich etwas Neues an. Sie sind total aufgeregt. Es fühlt sich an, als würde es Ihr Leben verändern. Aber dann kommt etwas Neues und Sie denken wieder an das andere. Sie werden abgelenkt, vergessen die das Erste, was man tut. Und das passiert einfach immer und immer wieder, jeden Tag. Und dann, eines Tages, stirbt man. So in etwa. Tira erklärt diesen Wandel, indem er zwischen einem Zeitalter der Leidenschaft und einem Zeitalter der Reflexion unterscheidet. Das leidenschaftliche Zeitalter heißt entscheiden und handeln, das reflektierende Grübeln und Überlegen. Wissen Sie, ein Zeitalter tut Dinge, während das andere Zeitalter über die Möglichkeiten nachdenkt, eines Tages möglicherweise etwas zu tun. Und wenn das gegenwärtige Zeitalter nicht gerade von enthusiastischen Ideen abgelenkt ist, vereint es laut Kierkegaard ein lähmendes Gefühl des Neids, das uns in unserem eigenen Spiegelbild gefangen hält, umgeben von dem Spiegelbild anderer. Im Grunde genommen wird es wirklich schwer, sich von dieser Existenzweise zu lösen und etwas anderes zu tun, wenn es einfacher denn je ist, uns ständig mit unseren Mitmenschen zu vergleichen. Wenn er nun von Reflexion spricht, verwendet er den Begriff sowohl in einem praktischen Sinne als auch in einer Weise, die sich ausdrücklich auf die Philosophie Hegels und seinen umfassenden Einfluss auf das Denken des 19. Jahrhunderts bezieht. Für Hegel ist Reflexion eine Art und Weise, wie das Denken sich bewegt, um ein externes Konzept, bevor es zu sich selbst zurückkehrt. Es ist eine Art Kreislauf, in dem das Nachdenken über etwas uns hilft, das Ding zu verstehen. Es ist, als ob ich spazieren gehe und eine neue Blume sehe. Ich denke über diese neue Sache nach, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Ich externalisiere diese Reflexion, um ein Objekt zu begreifen, und schließlich kommt sie zu mir zurück. Und nun habe ich ein besseres Verständnis für diese Blume. Kierkegaards Sorge war jedoch, dass zu seiner Zeit die Reflexion als Selbstzweck angesehen wurde. Der Sinn des Nachdenkens über die Welt bestand einfach darin, sie konzeptuell zu verstehen. Und er sah diese philosophische Tendenz im Medienökosystem seiner Zeit, als das Wachstum des Journalismus dazu führte, dass immer mehr Wert darauf gelegt wurde, zu verstehen, was geschah. Eine weitere Medieninnovation seiner Zeit war die Kultur des Klatsches und der Spekulation in den Medien. Eine, der er zum Opfer fiel. Es gab Zeitungen, die sich über ihn lustig machten. Und etwas, das unsere Ära der Dominanz von Reality-TV und sozialen Medien voraussagte. Wichtig ist, dass wir, wenn wir über Gesellschaft, Kultur und Politik nachdenken, das Gefühl haben, etwas Wichtiges zu tun. Es ist wie beim Anschauen von YouTube-Videos und dem Anhören von Podcasts über Politik. Sie können uns die Begeisterung und das Erfolgserlebnis vermitteln, wenn wir tatsächlich etwas in der Welt bewegen. Eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass ich stundenlang Gitarren-Tutorials auf YouTube angeschaut habe. Manchmal saß ich stundenlang da und hörte einem Gitarristen zu, der mir eine Jazz-Tonleiter oder ein Arpeggio erklärte, ohne jemals selbst eine Gitarre in die Hand zu nehmen und es zu spielen. Vor ein paar Monaten hatte ich einen kleinen existenziellen Anfall von Panik, als mir klar wurde, dass ich mehr Zeit damit verbrachte, Inhalte über das Gitarrenspielen zu konsumieren, als damit, die verdammte Gitarre selbst zu spielen. Ich denke, das geht uns allen so. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, aber es ist ein komisches Gefühl. Es fühlt sich nicht gut an, Inhalte über bestimmte Dinge zu konsumieren, anstatt etwas zu tun. Das religiöse Beispiel, über das Kierkegaard definitiv nachgedacht hat, sind Leute, die sich so verhalten, als wären sie Christen, wenn sie der Kirchenlehre zustimmen, anstatt sich leidenschaftlich mit der Lehre auseinanderzusetzen und sie in ihrem Leben umzusetzen. Für Kierkegaard ist Gott ist kein Was, sondern ein Wie. Wissen Sie, Glaube ist sehr wichtig für ihn. Für Kierkegaard bedeutet religiös zu sein, auf eine bestimmte Art zu leben, nicht nur das Richtige zu denken. Und er wendet dieses Denken über die Grenzen der Religion hinaus an. Okay, zurück zu 2007. Ein cooler Kongressabgeordneter aus Illinois könnte Hillary Clinton in den Vorwahlen überraschen. Die Welt ist gespannt. Und Radiohead haben gerade ihr bestes Album veröffentlicht und es direkt auf ihrer Website zum Download bereitgestellt. Und ich hatte immer noch eine passable Haarpracht. Und in meiner sandblonden Hybris dachte ich mir beim Lesen dieses Buches: Klar, Saurin, ich verstehe, was du meinst. Aber während du in Dänemark deine Vaterschafts-No-Fap-Geschichte geschrieben hast, hat Karl Marx in England alles zusammengefügt und gezeigt, wie der Kapitalismus das ist, was all dies möglich macht. Und dann habe ich weitergelesen, und er hat mir diese Zeile gesagt. Er schreibt, am Ende wird Geld also das Einzige sein, was die Menschen begehren werden, was im Übrigen nur eine Abstraktion darstellt. Eine Zeile weiter unten stellt er sich einen jungen Mann vor, dem weder Kunst noch Ruhm oder schöne Mädchen etwas ausmachen, sondern der stattdessen sagt, gib mir Geld, und ich bin gerettet. Ich möchte jetzt nicht so tun, als würde Kierkegaard hier das Kapital, Band 4, schreiben, aber es ist wichtig, dass er bemerkt, dass Geld im Zeitalter der Reflexion eine spirituelle Qualität annimmt und das Einzige ist, das einen Wert repräsentiert, selbst wenn dieser Wert rein abstrakt ist. Und in unserem Zeitalter sehen wir, wie die Kräfte der Aufmerksamkeitsökonomie und des Kapitalismus zusammengearbeitet haben, um uns nicht nur in einem Kreislauf der Reflexion gefangen zu halten, sondern sie haben es auch unglaublich wertvoll gemacht, uns in diesem Kreislauf gefangen zu halten. Wissen Sie, wenn wir an unseren Bildschirmen kleben und Inhalte konsumieren oder erstellen, verdienen wir buchstäblich Geld für andere Leute. Und wie Kierkegaard es sieht, zieht uns die Sorge ums Geld immer weiter von dem weg, worum es uns eigentlich gehen sollte, nämlich dem Leben und der Wirklichkeit. Okay, ich habe Ihnen versprochen, dass Kierkegaard uns eine Art Heilmittel für unsere kranken Internetgehirne anbietet. Und obwohl ich Sie wirklich dazu ermutigen möchte, dieses Buch selbst zu lesen, ist es sehr kurz. Sie können es schaffen. Eines seiner Hauptheilmittel hier ist, dass er denkt, wir müssen aus unserem Köpfe hoch, Arsch hoch und treffe Entscheidungen. Wie er es ausdrückt, ist Entscheidung das kleine Zauberwort, das die Existenz respektiert. Entscheidung bricht uns aus dem Kreislauf der Reflexion aus, weil sie uns zwingt, mit dem Nachdenken aufzuhören und unsere Gedanken unsere Handlungen bestimmen lässt. Sie führt uns vom Bereich der Möglichkeiten in den Bereich der Wirklichkeit. Der den ganzen Tag auf Twitter über Theologie diskutierende Christ könnte seinen Laptop zuklappen und die Armen versorgen. Das könnte bedeuten, dass der unheilbar linke Online-Mensch aufhört, so viel zu posten und sich einer lokalen politischen Organisation anschließt. Oder vielleicht bedeutet es einfach, dass ein kahlköpfiger Typ auf YouTube aufhört, Videos von anderen Leuten anzuschauen, die Gitarre spielen und selbst eine Gitarre in die Hand nimmt, um verdammt nochmal Musik zu machen. Wahre Existenz ist für Kierkegaard, sich leidenschaftlich mit einer Idee zu identifizieren, die sein Leben verändert und ihn zum Handeln bringt. Das hat das Zeitalter der Revolutionen ausgemacht. Der Glaube, dass unsere Ideen, wenn sie von Bedeutung sind, Entscheidungen und Handlungen erleichtern sollten. Und wie er es sieht, bewahrt uns das nicht nur vor dem endlosen Kreislauf der Reflexion, sondern auch davor, zu Teil einer Herde, in der wir an die gleichen Dinge glauben wie alle anderen, weil wir alle ständig die gleichen Medien konsumieren und das dann nur untereinander verstärken. Mir ist es auch wichtig zu sagen, dass Kierkegaard nicht argumentiert, dass Reflexion oder Denken unbedingt etwas Schlechtes sind. Er denkt nur, dass es eine Falle ist, in Reflexion gefangen zu sein, die uns davon abhält, Entscheidungen zu treffen und voll zu existieren. Am wichtigsten ist aber, dass ich mir sicher bin, dass Kierkegaard von den sozialen Medien zutiefst angewidert gewesen wäre und gleichzeitig ein ständiger Mistposter gewesen wäre. Okay. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr mich mehr über Bücher reden hören wollt, lasst es mich bitte wissen. Wenn ihr mit mir Bücher lesen wollt, dann meldet euch bei meinem Patreon an, wo wir gerade auf unbestimmte Zeit Frederick Jameson lesen. Unten ist ein Link. Ich gebe alle 2 Wochen Seminare. Es hat bisher wirklich Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, wieder etwas Reales zu tun und nicht nur Videos anzuschauen. Versucht, arbeitet endlich an dieser Barry Harris Tonleiter, die ich durch Übung gelernt habe. Egal, welche Gitarre ihr spielt, nach diesem Video solltet ihr es ausprobieren. Macht es. Lasst uns alle etwas ausprobieren und sagt mir, was es ist. Ich mache das und ihr macht euer Ding. Okay, wir machen alle unser Ding. Seht ihr es? Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr üben.